Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich oder ich erhalte dich durch die rechte Hand meines Bundesschlusses oder meiner Gerechtigkeit, der Treue Gottes. Das war schon ein Orkan. Ich wurde zu einem Dienst herausgerufen und wie ich durch die Straßen lief, da hatte ich Angst, was mir auf den Kopf fällt, als es da vor wenigen Tagen so unheimlich gestürmt hat. Was hat es von den Dächern alles heruntergeblasen? Antennen und Dachziegel. In unserem Dobelgarten ist die schöne große Tanne zerborsten, herausgerissen, ein anderer Obstbaum. Und wir haben es ja im Wald erlebt, wie das geschüttelt und gerüttelt hat. Das hat wirklich an die, das ist an die Substanz gegangen, eine unheimliche Erschütterung, solch ein Sturm, solch ein Beben. Für mich ist die vergehende Zeit unseres Lebens, die so still den Untergrund bildet, ein noch viel erschütternderes Beben. Uns wird das erst oft bewusst in manchen kritischen Lebensaugenblicken. Ein Stückchen vielleicht in dieser Nacht. Bei einem Besuch hat mir ein Älterer erzählt, dass nach dem Krieg die Militärregierung das Knallen verboten hat. Und er sagt, das war ganz wunderbar. Das waren stille Übergänge in das neue Jahr. Man hat nur das Läuten der Glocken gehört. Ja, vielleicht besinnlicher. Aber es wird uns in dieser Nacht bewusst, dass unser Leben unheimlich schnell dahin zieht. Für die jungen Leute ist das noch erregend. Endlich kriege ich meinen Job. Oder wir heiraten oder wir erwarten das Kind. Und ach, was sind das schöne Augenblicke. Aber dann kommt die Wehmut, wenn man zurückblickt. Wenn das Leben verflossen ist, der Tag vergeht und kommt nie mehr zurück. Das Lied von Manfred Siebald. Wehmütig. Ja, und dran denkt, da waren Menschen, die uns alles im Leben bedeutet haben, mit denen wir gelacht haben und fröhlich waren. Und dann gingen sie ungefragt einfach weg. Und wir können kein Wort mehr sprechen. Wir hätten so gern noch mal was gesprochen. Aber die Zeit vergeht unheimlich. Und das ist im Lauf der Zeit ja deshalb so erschütternd, weil wir wissen ja gar nicht, was das neue Jahr bringt. Es sind ja immer auch Geistesströme, Umwälzungen, das sind ja Revolutionen der Werte und der Formen und der Traditionen. Was gestern war und heute modern ist, ist morgen rückständig und veraltet. Du bist hinter Mond, wenn du mit den alten Ansichten weiterlebst, muss alles neu sein und besser und größer. Und in diesem Flug der Zeit mit den enormen Umwälzungen, das sind ja nicht nur die äußeren Umwälzungen des Lernens und des Denkens und der Technik und was wieder bestaunen, sondern sehr geistige Umwälzungen ideologischer Art, die uns ganz tief ergreifen. Da fragt man, was bleibt überhaupt noch übrig? Wo liegt denn mein Leben noch? Wo habe ich denn noch irgendetwas? Wenn man dann beim Lidl da die Lebensmittelpackungen kauft, dann guckt man aufs Verfallsdatum. Ich denke, was ist eigentlich mein Verfallsdatum? Ich kenne ja meine Stunde nicht, wann mein Leben abläuft. Irgendwann ist das im nächsten Jahr drin oder schenkt mir Gott noch ein paar Jahre. Ich weiß es ja nicht. Wehmütig. Die jungen Leute, schon die kleinen Kinder sagen heute, du musst ganz lässig, cool sein. Toll. Wenn sie das fertig bringen in den Erschütterungen der Zeit, cool sein. Ja, ja, die Filmhelden können es. Aber die spielen es ja nur im Film. Die sind dann so ein Vorbild, wie die das so lässig machen, so abgebrüht. Keiner von uns wird das durchstehen, wenn es an uns kommt. Sie können viel im Leben geleistet haben. Sie können Gewaltiges fertig gebracht haben, dass Menschen sie bewundern und sie anerkennen, sie geehrt sind und gerühmt sind, wenn sie vor dem Abgrund der vergehenden Zeit stehen. Was ist ihr Leben? 70 oder 80 Jahre vor der Ewigkeit Gottes. Was bleibt? Wir würden alle gern Spuren hinterlassen. Dass man unser Gedenken, was bleibt eigentlich? Und wenn man dann davor steht, etwa wenn man einen schwierigen Krankheitsbefund bekommt oder wenn man im Alter merkt, du wirst nicht mehr gebraucht oder deine Gaben gehen zurück. Was ist das plötzlich? Wo falle ich? In welche bodenlosen Tiefen? Da kommen Ängste auf. Woran kann man sich halten? In diesem Jahreswechsel ruft uns unser Herr dieses Wort zu. Ich will Ihnen zuerst sagen, das gibt eine absolute Sicherheit. Jetzt hat uns eine Computerindustrie ja monatelang das gesagt, dass alles sehr riskant wäre mit der tollen Technik. Ich glaube immer noch, das war eine Verkaufsmasche, was die umgesetzt haben mit der Jahrtausendtauglichkeit. Schon tolle Verkaufsschlager gewesen. Warten wir mal ab. Aber es ist ja toll, dass die Techniker sagen, es sind ja ehrliche Leute. Bei uns Geisteswissenschaftlern und Theologen, da ist ja manchmal so mit der Wahrheit, wo man sagt, was kannst du sagen? Die sind ja so exakt mit ihren Messungen. Die sagen, das kann man nicht exakt sagen, was da am Ende alles drin ist. Und ob das alles funktioniert. Es gibt keine absolute Sicherheit. Es ist eine Unruhe. Was ist denn absolut sicher? Mich erregt das jetzt nicht. Ob ein Aufzug stecken bleibt, kommt ja auch sonst mal vor. Und ob da irgendwo eine Maschine nicht mehr richtig funktioniert. Und wenn das Telefon nicht tut, freuen Sie sich an der Stille in Ihrer Wohnung. Also es ist ja alles nicht so tragisch, oft was da im Äußeren nicht mehr so ist. Wenn nur Ihr Atem noch geht und wenn Ihr Gesicht noch lachen kann, wenn Sie freuen können am Leben, das Kontrollsystem, welches darf nicht versagen? Ich finde das eigentlich ganz wichtig. Die Bibel legt ja immer den Finger drauf, wo liegt das größte Risiko im Lauf der Zeit, von den ersten Tagen, seitdem Menschen auf der Welt sind. Sind letztlich nicht die technischen Dinge das Problem, auch nicht die Katastrophen und die Vulkane und die Gewitter und die Orkane, sondern das böse Menschenherz. Wenn wir dieses Jahrhundert, das zu Ende geht, überblicken, fanatisiert, machtbewundert, im Jubel der Menschen, Blut und Tränen, unser Volk, Kriegselend, nationale Verirrung. Was ist alles in diesem Jahrhundert als Wahn und Verrücktheit angebetet worden? Der überhebliche Mensch, der sich selbst an die Stelle Gottes gesetzt hat und sich selbst vergötzt hat. Ich weiß noch, wie die alten Männer aus dem Kriegsgefangenenlager zurückkamen und gesagt haben, wir haben eins gelernt, in den Schulen junge Leute nur in der Ehrfurcht vor Gott erziehen, sonst wird der Mensch wahnsinnig. Was ist geblieben in unserer modernen Zeit? Hör doch auf die Stimme Gottes. Da ruft Gott, fürchte dich nicht, da kann ich mich doch bergen. Angesichts der Vergänglichkeit meines Lebens, ich weiß doch nicht, was kommt. Gott sagt, fürchte dich nicht. Wenn Menschen mir das zurufen, die können das ja gar nicht sagen, die wissen das ja alles nicht. Das ist ein billiger Trost, fürchte dich nicht. Ich muss mich doch fürchten, es wäre ja Leichtsinn, wenn ich mich nicht fürchten würde. Aber wenn Gott, der Herr, sagt, fürchte dich nicht, wem sagt er das? Das sagt er einem schuldigen Volk Israel, wenn man es im Zusammenhang sieht. Ein untreues Volk, ein Volk, das die Gebote Gottes gebrochen hat. Ein sündiges Volk. Gott sagt diesem Volk, ich habe dich ergriffen. Ich habe dich gerufen. Dieses Wort fürchte nicht, geht nicht einfach jeden Menschen in der Welt an. Es geht Menschen an, die die Stimme Gottes gehört haben und Ja dazu gesagt haben. Ja, Herr, ich habe deinen Ruf vernommen. Und ich will dir folgen. Du sollst mein Herr sein. Dort wird Israel Knecht Gottes genannt. Knecht, das heißt, jemand, der gehorsam Gottes Willen tut. Wollen Sie das? dann gilt ihnen der Zuspruch, fürchte dich nicht. Unter der Führung Gottes. Wir nehmen ja die Trostworte oft so aus dem Zusammenhang raus und wundern uns, dass es selber irgendwo keine Ruhe gibt bei uns und keinen Frieden, weil wir das ausklammern, dass der Gehorsam doch damit verbunden ist. Der dich ergriffen hat, der spricht, du bist mein Knecht. Du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und ich verwerfe dich nicht, dass Gott uns ruft. Und darum kann ich geborgen sein und fröhlich in dieses neue Jahr hineingehen. Fünfmal steht in einem Vers drin, ich. Wer kann so verrückt reden? Wenn der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, der sie gekannt hat, bevor sie im Mutterleib bereitet wurden, der Herr ist auch über ihr Sterben, der sie aus dem Tode ruft, der ihren Leib erwecken wird, wenn der sagt, ich sage dir, ich habe dich erwählt, du bist mein Knecht, fürchte dich nicht, lassen Sie sich sagen, schreiben Sie es über dieses neue Jahr, ich möchte ein Knecht Gottes sein. Manchmal nicht ganz leicht, das wissen schon unsere jungen Leute in der Schule, das Gespött ihrer Mitgenossen, das gehört zu unserer verrückten Zeit. In unserer albernen Zeit, wo man die blöd diskutiert, ob es überhaupt einen Gott gibt, sondern Niedergang der Vernunft eines Menschen. Lebt ihr in der Gegenwart des Herrn und wisst, dass er euch gebraucht und führt. Fürchte dich nicht, Frieden gibt das und Ruhe. Was auch passieren mag, der Herr hat die Regie, der Herr hat das Kommando, der Chef sitzt am Steuer. Auch wenn unsere Nerven zappeln, leg deine Nerven in Gottes Hand. Ich möchte noch was Zweites sagen. Da ist ein Weg gebahnt, ein Weg gebahnt. Wir sprechen ja oft von dem unbekannten Neuen, das vor uns steht. Und gerade wenn dann die jungen Leute planen, die sich verloben, sitzen ja einige da, die haben jetzt große Dinge vor im neuen Jahr oder gerade berufliche Veränderungen, fröhliche Ereignisse. Soll, wenn man so ins Neue einfach konzipieren kann. Und dann blühen unsere Wünsche auf, das ist eine wilde Fantasie, was kommt da alles im neuen Jahr? Ich freue mich auf das Neue, auf Planungen. Ich selber habe Planungen für dieses neue Jahr, große Planungen, freue mich. Es ist was Schönes, wenn man planen kann, aber man weiß ja nicht richtig, es ist ja immer mit dem Unbekannten, wenn alles klappt, wenn ich gesund bin, wenn Gott will, so Gott will und wir leben. Und dann blicken wir ängstlich zur Seite und denken, ja, was ist denn da? Greift der Tod nach dir? Und in der Angst, da sehen wir Ereignisse, sind da Schicksalsmächte, sind da dunkle Mächte, die uns blockieren. Ich finde das so schön, wie es hier heißt, weiche nicht. Oder ich könnte es auch anders übersetzen, in einer Übersetzung heißt, schau nicht ängstlich herum. Geh du deinen Weg. Ja, wie finde ich meinen Weg? Manche grübeln drüber, was ist der Wille Gottes? Höre du täglich in der Stille deiner Bibellese auf das, was Gott will. Da steht nicht alles klar geschrieben, aber du wirst aus dem Wort Gottes viel Klarheit bekommen. Und dann nimm das in Anspruch, dass du Freunde fragst und sagst, was denkst du, ist das richtig, was ich tue? Ich möchte doch nicht meinen Kopf durchsetzen. Und da ist ein Weg gebahnt, wo keine Macht der Welt Gottes Willen außer Kraft setzen kann. Das müssen Sie wissen. Weiche nicht. Das heißt mal im Hebräerbrief, wir sind nicht von denen, die weichen und verloren werden, sondern von denen, die glauben und gerettet werden, ihre Seele erretten. Wir wollen nicht abweichen. Und das gilt, lass die anderen spotten, lass sie lachen. Wir brauchen uns nicht an den Zeitgeist anpassen. Geh du deinen Weg. Du brauchst auch nicht Sorgen. Das hat uns Jesus verwehrt, wir sollen nicht über den Tag hinaus planen. Geh fröhlich deinen Weg, lass das genug sein, dass der Herr mit seiner Güte und Barmherzigkeit an jedem Morgen da ist. Und dann beten wir, führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Was ist denn das mit der Furcht? Die Furcht die macht unser Leben kaputt. Die Furcht macht uns schwach und die macht uns schreckhaft und kleinmütig und verzagt und feige, die schüchtert uns ein. Wenn ich zurückdenke, schäme ich mich, wie oft ich mich gefürchtet habe. Und heute, eigentlich müsste ich drüber lachen, wenn es nicht so ernst wäre, wie schändlich das ist. Wo doch Gott es in seinem Wort so gesagt hat, dass kein Haar von unserem Haupt fällt, weiche nicht. Dass Gott den Weg führt, an dem er sich verherrlicht, sicher oft nicht nach unseren Wünschen und Gedanken, oft auch Wege der Verachtung und des Spottes oder der Feindschaft oder des Misserfolgs. Und plötzlich wird er, der Herr, plötzlich ganz groß vor uns. Und wir erleben ihn neu und wir wollen diese Erfahrungen gar nicht missen. Furcht. Furcht kommt davon her, ja, wann hat die ersten Menschen haben sich gefürchtet? Im Augenblick der ersten Sünde. Und Furcht ist ein Zeichen unserer Trennung von Gott. Irgendwo hat man die Angst, es gelte uns doch nicht so wörtlich. Und vielleicht sei doch Gott hinterher. Ich kenne das von vielen Krankenbesuchen, wie das die Kranken immer aufwühlt. Was ist denn in meinem Leben los? Ist das wirklich noch da? Ja, du darfst es wissen. Und darum hängt das ganz eng mit der Vergebung zusammen. Ich muss die Vergebung Gottes haben, um das dann fröhlich sagen zu können. Gott ist für mich. Was kann jetzt noch gegen mich sein? Nichts kann mich mehr aus den Händen Gottes reißen. Und auch wenn meine Gefühle und meine Stimmungen mich immer wieder durcheinander werfen, und das ist ja so, dann will ich doch auf ihn blicken und mit meinem Blick fixiert sein auf meinen Herrn. Ich will nicht von ihm weichen. Ich will mit meinem Glaubensblick da immer wieder ruhen. Und ich kann nichts anderes wissen und kennen im neuen Jahr als, Herr, ich will dir folgen, wie du mich führst. Und wenn es ins Sterben geht, dann geht es zur Herrlichkeit. Dann ist der Triumph und dein Sieg erst recht ganz groß. Dann soll es zu einer Triumphstunde führen. Und darum mutig und fröhlich vorwärts. Mutig und fröhlich, also das alles sagt uns Gott, weil wir fröhliche Leute sein sollen. Hat Paulus ja noch im Gefängnis geschrieben, freut euch in dem Herrn alle Wege. Glauben muss uns fröhlich machen, auch in dunklen Stunden. Freude, die kein Ende findet, weil eine Freude kommt aus dem Glauben, aus dem Blicken auf den Herrn. Aber das wird uns oft natürlich schwer, diese Freude so zu leben. Wir gehen in dieses neue Jahr 2000 hinein. Ach, nicht der Flop mit dieser Schnapszahl, das ist gar nicht jetzt wichtig sein. Das ist den Menschen wichtig, alles Äußerliche. Sondern es ist ein Jahr Anno Domini, ein Jahr des Herrn. Ein Jahr, das Gott ihnen schenkt. Ich habe so gerne an Silvester über dieses Wort früher immer gepredigt, wo Jesus sagt, dass er noch einmal um den Baum herumkräht, ob er vielleicht Frucht bringt. Das ist im Himmel gespannte Erwartung, ob es endlich einmal ein Jahr wird nach dem Wohlgefallen Gottes. Und der Herr hat Hoffnung, dass bei uns endlich besser wird und dass es ein fruchtbares Jahr wird. Und darum gibt er diese feste Zusage und sagt, ich stärke dich. Ach ja, wir klagen immer und sagen, Herr, meine Kraft ist so schwach und ich bin so untreu und ich habe so ein böses Herz. Und dann vergraben wir uns plötzlich in unsere Sünde und sagen, wir sind so böse Leute. Der sagt, ich stärke dich doch. Meine Kraft vollendet sich in deiner Schwäche. Jetzt tu mal was. Und es soll ein Jahr werden, wo wir engagiert unsere Haut zum Markte tragen. Für unseren Herrn gibt es glücklicherweise keine 40-Stunden-Woche. Ein Christ ist immer im Dienst. Vorhin war im Gottesdienst die Tochter von Bischof Dibelius, der einst dieses schöne Wort geprägt hat. Ein Christ ist immer im Dienst. Ein Christ ist immer im Dienst, jawohl. Und wir wollen dieses Jahr benutzen, solange mir Gott noch Raum gibt. Und wenn meine Kraft schon gebrochen ist, und das sage ich den Alten, dann wird Gott noch so viel Kraft geben, dass er selbst aus der schwachen Hand viel bewegen kann. Was können Menschen geben durch Liebe und Güte in unserer trostlosen Welt? Gott hat viel vor. Jede Minute ihres Lebens ist kostbar und wertvoll. Es gibt keine unnützen Menschenleben, weil Gott uns stark macht und uns bewegt. Ein Jahr, das Frucht bringt. Und ich will mein Leben wagen. Und ich will nicht fragen, kommt was dabei heraus? Und ich will nicht bloß dorthin gehen, wo ich Erfolg sehe. Ich will auch dort arbeiten, wo der Herr mich an einer erfolglosen Stelle zum Dienst ruft. Und dann ist seine Sache, wie er Erfolg macht. Und ich will mir nicht abhängig sein von dem, was ich sehe an Erfolg. Sondern ich tue es für den Herrn. Und im Licht seines Wiederkommens. Für ihn. Jede noch so kleine Tat. Das ist das, was er will. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Er steht da an jedem Tag und sie haben das in diesem Jahr erlebt. Ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Und wie kann Gott das lösen? Das ist ja sprachlos. Ich könnte ihnen stundenlang erzählen, was ich an Wundern Gottes erlebt habe. Hätte ich nie geahnt, dass Gott Probleme löst, die ich gar nicht lösen konnte. Ich helfe dir auch. Er macht es ja letztlich. Was können wir denn anderes tun? Wir können ja nicht mal das Wasser schleppen bloß. Er kocht dann selber. Der Herr macht das ja. Er bewegt Menschen. Und wir wollen dieses Jahr benutzen zur Ehre unseres Herrn mit den Gaben und bitte auch mit den ganz weltlichen Aufgaben, die wir haben, mit all den Diensten, das dürfen wir doch nicht unterscheiden. Das, was ich tue mit meinen Lebensaufgaben, ich tue es für den Herrn. Das ist unsere Berufung und unsere Aufgabe. Und ich will über allem den Herrn loben und ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, so wie Gott diese ganze Welt erhält und den Bund seiner Gnade drüber breitet. Ich verstehe das alles nicht mit den Sternen und Planeten. Heute hat jemand bei uns daheim am Tisch gefragt, wie die Erde sich dreht, in welche Richtung. Also wo die Sonne aufgeht, das weiß ich auch, aber ich weiß auch nicht, sie dreht sich um die Sonne und die Erde dreht sich nochmal in sich. Also ich verstehe so wenig von den Geheimnissen des Weltalls, aber was Gott alles in seiner Treue funktionieren lässt, und da ist kein Chip, der daneben geht, das alles so perfekt bis hin zu den fernsten Spiralnebeln, wie Gott meinen Leib erhält in seiner Güte und Gott sagt, ich erhalte dich. Das neue Jahr, selbst wenn Sie angeschlagene Gesundheit haben, Gott gibt Ihnen Kraft, soweit sie reicht. Als ein Gnadengeschenk, als ein Zeichen seiner Güte, machen Sie was draus. Vergraben Sie es nicht bloß im Schweißtuch. Dann machen Sie was draus. Wirken Sie damit viel und gehen Sie fröhlich in dieses neue Jahr. Im Namen des Herrn Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Amen.